ARD Sounds.
Wo finden Sie diese Figuren? Gibt es die alle im richtigen
Leben? Überall, im richtigen, überall. Man muss alles machen, man muss selber einkaufen.
Ja, klar.
Man muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Man muss schauen, wo die Menschen sind. Und sie benehmen sich eigentlich immer so, dass es brauchbar ist.
Und freiwillige Komik.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Ganz knapp, Herr Bogner, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Servus.
Servus, hallo.
Herr Bogner, ich habe eine schöne Geschichte über Sie gehört in der Vorbereitung und möchte gleich überprüfen, ob die wirklich stimmt. Und zwar geht dies so. Was sagt Franz Xaver Bogner beim Dreh, wenn er höchstes Lob ausspricht? Was sagen Sie dann? Was ist Ihre Antwort? Höchstes Lob aus dem Munde von Franz Xaver Bogner.
Höchstes Lob? Also, nehmen wir?
Ja, nicht ganz so spektakulär. Nicht schlecht.
Ja.
Es ist wirklich so, das ist für Sie die höchste Form der Belobigung.
So ist es, ja. Damit niemand zu sehr abfährt, ne, auf sich selber.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen vorgeplänkelt über die Eitelkeit des ein oder anderen Schauspielers oder der ein oder anderen Schauspielerin gesprochen. Ja. Das ist schon manchmal etwas, wo man als Regisseur nicht nur ein guter Regisseur oder auch ein guter Drehbuchautor sein muss, sondern vor allem auch Psychologe, oder?
Ja, man muss schauen, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich muss da mit meinem Vergleich ein bisschen aufpassen, aber ich bin ein bisschen gewöhnt, mit Kindern umzugehen, denn ich habe derer 4 und ich weiß genau, was man machen muss, damit man sie nicht verärgert, und ich weiß genau, was man machen muss, wie man mit dem Lob per se umgeht, dosiert mäßig und so weiter. Aber grundsätzlich muss ich eines sagen, das grundsätzliche Gefühl Schauspielern gegenüber ist, dass ich sie einfach mag.
Ja.
Unter anderem deshalb, weil sie Sachen machen, die ich mir nie trauen würde.
Aber Sie mögen ja auch Kinder.
Ich mag auch Kinder.
Ohne jetzt diesen Vergleich ziehen zu wollen.
Ja, deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig, nicht, dass die sagen, ja, der behandelt uns wie ein Kind oder so ähnlich. Ja, aber man hat so seine Verhaltensmuster selber. Und ich sage mal anders so, wenn du ein Kind schimpfst extrem und anfährst oder so, und dann gibt es ja dieses depperte Bild vom sogenannten brüllenden Regisseur und der Leute zum Wahnsinn treibt und so weiter. Wenn du das mit Kindern machst, kriegst du nichts. Du kriegst nichts.
Und bei Schauspielern ist es ähnlich.
Und bei Schauspielern ist es ähnlich. Du musst schauen, dass die eine gute Stimmung haben, dass sie sich wohlfühlen.
Weil sie dann ihre beste Leistung abrufen können. Aber das Überschwängliche ist grundsätzlich nicht das Ihre, oder?
Grundsätzlich eher weniger, ja.
Auch im richtigen Leben?
Auch da. Höre ich immer wieder von Mitmenschen.
Von Mitmenschen, von lieben Mitmenschen.
Von liebenden Mitmenschen, sagen wir, speziell von meiner Frau, die, was die Spontanität angeht und was die Direktheit im Leben angeht, sagen wir mal, das Gegenteil von mir ist.
Jetzt weiß ich aber, dass Sie ein höchst emotionaler und höchst empathischer Mensch vor allem sind. Dafür sind Sie ja nun wirklich bekannt. Muss man ja auch sein als fantastischer Regisseur. Gibt es denn Filme, die Sie zu Tränen rühren können, wo Sie vor Begeisterung ausflippen?
Naja, das sind letzten Endes, wenn ich das so gestehen darf, sind letzten Endes doch eher Liebesfilme. Denn es ist ja so, beispielsweise habe ich so ein leichtes Manko, weil ich schreibe meine Bücher selber und die Filme und mache die. Und dann plane ich die immer exakt vor. Und meistens sind sie sehr actionreich und so weiter und so fort. Und wenn ich es dann nach der Planung, wenn ich es dann schreibe, dann lande ich in den meisten Fällen bei Liebesfilmen. Und deshalb liebe ich Happy End.
Gibt es so einen Film, den Sie sich immer wieder angucken, wenn Sie vielleicht in romantischer Stimmung sind?
Dann ist es mit Sicherheit unter anderem Spiel mir das Lied vom Tod.
Das ist ja aber nun nicht der klassische Liebesfilm.
Nein, es ist nicht ein Liebesfilm, der ein Happy End hat, aber es ist emotional.
Wahnsinnig emotional.
Ja. Wahnsinnig gut.
Welche Szene?
Grauenvoll finde ich die Anfangsszenen, wo der die ganze Familie erschießt oder so. Aber alle Szenen, die zwischen der Kardinale und dem Bronson spielen, so diese Spannungsgeschichte und so weiter, das finde ich wirklich klasse inszeniert.
Wow, einer der größten Filme aller Zeiten.
Ja,
also wer den noch nicht gesehen hat, der uns gerade lauscht, unbedingt mal gucken.
Ja.
Spiel mir das Lied vom Tod. Italo-Western, das wird dem aber nicht gerecht.
Nein, 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 das ist ein großes, wunderbares Drama mit einer exzellenten Musik.
Ja,
und also wenn man wissen will, wie man Musik einsetzt, wenn man wissen will...
Ennio Morricone,
welches Thema man gibt und so weiter. Und das ist sowieso meine spezielle Lieblingsbeschäftigung, Musik im Film.
Und das kann Sie dann zu Tränen rühren? Da sitzen Sie dann da?
Da kämpfe ich manchmal, ja.
Kann ich verstehen, kann ich total nachvollziehen. Im richtigen Leben gibt es Dinge, wofür Sie sich begeistern können. Was wir nicht über Franz Xaver Bogner wissen, wo er sagt, wow, was weiß ich, dieses alte Auto, dieses tolle Essen, dieser Wein. Haben Sie solche Fäbel?
Also, wo ich mich wirklich begeistern kann, das ist jede Form von Essen von meiner Frau.
Weil die so gut kocht?
Hervorragend. Ja, da schmeiße ich auch, okay, jedes größere Restaurant
ehrlich?
Muss ich nicht haben. Nee,
nee. Die ist ja gelernte Journalistin, Reporterin, ne?
Die ist Reporterin, ja.
Und kann so sensationell
kochen. Perfekt kochen. Ja.
Zum Beispiel?
Jede Form von Spargel liebe ich über alles. Und Formen von Rindersteak und vor allen Dingen Fisch. Fisch kann sie perfekt.
Wow.
Ja, und wir beide lieben Fisch. Und
Augen auf bei der Partnerwahl.
Ja, ja klar.
Es gibt auch eine sensationelle Kennenlerngeschichte, die wir jetzt noch nicht erzählen wollen, aber die Sie, glaube ich, noch nie erzählt haben. Stimmt das?
Stimmt, ja.
Ja, so ein kleiner Spoiler.
Ja.
Damit die Leute noch länger dranbleiben. Können Sie Komplimente gut annehmen? Wenn zum Beispiel jemand sagt, wow, du bist ein Kultregisseur.
Es gibt eine kleine Geschichte aus dem Dorf, aus dem ich komme, aus Markt Schwaben. Dort gab es einen exzellenten Schreiner. Und dieser Schreiner hatte nur ein Manko, beziehungsweise einen Fehler für sich selber. Der hat tolle Sachen gemacht, der hat Möbel gemacht und so. Und wenn man ihn gelobt hat, hat es ungefähr eine halbe Minute gedauert und dann hat er zu weinen angefangen.
Wieso?
Weil das nicht ausgehalten hat. Weil der Lob nicht ausgehalten.
Und so ähnlich ist es bei Ihnen auch?
Nein.
Sie fangen da nicht zu weinen an.
Nein.
Ich meine, all die Auszeichnungen, die Sie bekommen haben, 2 Grimme-Preise, Bayerischen Fernsehpreis, Romy und all sowas, haben Sie doch nicht geheult?
Nein, das haben wir alles freudig entgegengenommen. Es ist halt so, man muss auch aufpassen, wie Komplimente gemeint sind. Also, als ich Ministrant war, hatte ich folgenden Reflex, nämlich in der Sekunde, wo mich der Pfarrer, der schon sehr alt war, wo mich der Pfarrer gelobt hat, habe ich sofort gedacht, was will der von mir? Weil da hinter jedem Lob ist immer irgendetwas, wo man sagt, der will was von mir, deshalb lobt er mich. Also dieses Grundgefühl, das habe ich, glaube ich, ganz gut über die Jugend rübergerettet.
Ich spreche das deshalb an, weil ich mich neulich mit einem Freund darüber unterhalten habe, was unsere Lieblingsserien so aus den 80ern, 90ern waren, also weltweit. Mhm. Und da kam, raten Sie mal, Magnum.
Ja.
Logisch. Dann kam als deutsche Serie Key Royale war mit dabei
klar. Und
irgendwie und sowieso.
Ja, das ist...
Ist kritisch, der Typ. Der ist auch kein Bayer, der wohnt in Hamburg.
Ja.
Und der hat irgendwie und sowieso gesagt. Ja, das ist ja etwas, was Sie nicht zum ersten Mal hören. Aber
Nein. Wie
sehr freut Sie sowas?
Ja, immer wieder. Manche sagen dann, ich kann das nicht mehr hören oder so. Nein, ich finde eines toll an irgendwie und sowieso, dass es generationsübergreifend immer gut ankommt. Weil ich mir manchmal denke, also es gab mal einen Vorfall, wo sie irgendwie und sowieso in 3 Etappen gezeigt haben, abends in der Muffathalle. Und dann habe ich mit meinen Kindern gesagt, da gehe ich nicht hin, weil ich keine Lust habe, diese ganzen Alt-68er und so weiter und so fort, die den Weg zu Amani nicht gefunden haben etc. Ich gehe da nicht hin, aber dann haben sie mich doch überzeugt. Und ich bin dorthin gegangen und ich war total baff, weil dieses ganze Publikum war extrem jung, haben teilweise Texte mitskandiert, was natürlich letzten Endes ein Riesenkompliment ist. Und was mich am allermeisten erstaunt hat, dass die meiste Zuwendung und Applaus und so weiter gekriegt hat der Toni Berger.
Mhm.
Den haben die behandelt wie den alten Dagobert Duck. Also einer, der sozusagen mit Geld rumschmeißt und mit Gold ins Auto
setzt. Ja, der ja nun schon lange nicht mehr lebt. Ja,
und der schon lange nicht mehr lebt. Aber die Witze von dem, dieses Vorderbinser, Hinterbinser, alles Land ist Inser und so weiter, da sind die total abgefahren drauf.
Also wie erklären Sie sich das?
Keine Ahnung. Dass
gerade irgendwie und sowieso so generationenübergreifend Kult ist, dass das geliebt wird von vielen, wie die sagen, das können viele mitsprechen.
Ja, Das ist einfach, sagen wir mal, für mich die Höchstform ist mir da gelungen an alltäglichem Archaismus. Es ist sehr archaisch. Aha. Und es ist sehr dahingehend betont, dass man sich nichts gefallen lässt.
Das und stimmt. Revoluzertum wird gefeiert.
Auf dem Land wohl gemerkt. Da, wo du dir ein bisschen mehr erlauben kannst wie in der Stadt.
Was bis heute so ist?
Ja, genau so ist es.
Und was ich finde, was man bei all ihren Serien spürt, wie sehr sie ihre Figuren mögen.
Ja, das muss man. Das ist Grundgesetz. Man darf Figuren, die man selber erschafft, die ja alle da oder da ihr Vorbild haben, die darf man nur für einen blöden Gag oder weil man meint, man müsste die Handlung vorantreiben, darf man sie nicht verraten, das geht nicht.
Wo und finden Sie die?
Das habe ich mir als Gesetz gegeben. Ja.
Wo finden Sie diese Figuren? Gibt es die alle im richtigen
überall,
Leben?
Überall, im richtigen, überall. Man muss alles machen, man muss selber einkaufen. Man muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, man muss schauen, wo die Menschen sind. Und sie benehmen sich eigentlich immer so, dass es brauchbar ist.
Und freiwillige Komik. Gab es ein reales Vorbild für den Sir Quigley, für den Otti Fischer in irgendwie
das, und sowieso? Ja, tragischerweise eigentlich. Das ist immer so die Kombination zwischen Tragik in der Komödie, so die, was ich immer anstrebe und was der Punkt von einer guten Komödie ist. Es ist kein Schwank oder sowas, sondern und es gab in einem Dorf, wo meine Großmutter gelebt hat, gab es einen, ich würde sagen, einen leicht behinderten Bauernsohn und der hatte eine Quickly, also ein Moped, eine Quickly und hatte immer einen Hut auf und hatte ein Kofferradio umhängen. Und der hatte die Angewohnheit, der ist mit diesem Moped immer direkt auf Menschen zugefahren, hat in der letzten Sekunde gebremst, sodass er nur einen Millimeter von denen zum Halten kam, hat sie dann angeschaut und hat dann gesagt, geh, du magst mich nicht. Und dies ist eigentlich der Ursprungsgedanke vom Sir Quigley. Und aus dem haben wir dann eigentlich auch, kann man sagen, weil wir lang entwickelt haben, haben der Ottfried und ich auch Meter für Meter die Dinge dann erweitert und erweitert, weil ich dachte, dass der nur alle 10, 15 Minuten vorbeikommt, auf jemanden zufährt und sagt, geh, du magst mich nicht. Und am Schluss ist es so gut fast wie eine Hauptfigur geworden. Ja. Weil das Vorbild von dem ist, ich habe einen absoluten Lieblingsfilm und das ist Amarcord von Fellini. Und in diesem Dorf gibt es einen Deutschen, der alle 15 Minuten, glaube ich, mit dem Motorrad einfach nur durchs Bild fährt wie ein Irrer. Und das war ein bisschen so. So, ja.
Diese Figuren, mit denen man sich entweder identifizieren kann oder mit denen man mitfühlt, die gibt es ja in all ihren Filmen, in all ihren Serien. Das habe ich ja schon angesprochen, dass man spürt, dass sie ihre Figuren so mögen. Die gibt es in Kaiser von Schecks, in Kaffee Meineid, in München 7 oder jetzt eben auch in Himmel, Herrgott, Sakrament. Mhm. Wobei es da ja auch so ist, dass das Vorbild für den Pfarrer Hans Reiser, den gibt es ja auch im richtigen Leben.
Den gibt es im richtigen Leben.
Das ist der Pfarrer Schießler.
Der Pfarrer Schießler,
genau. Ja. Das Buch, das Drehbuch beruht ja auch auf seinem Sachbuch, auf seiner Autobiografie, kann man sagen.
Ja, genau. Und dieses erste Buch, dieses Himmel, Herrgott, Sakrament, hat eben 7 oder 8 Geschichten drinnen, wovon wir 3 oder 4 hergenommen haben. Aber die Bücher selber haben wir dann alle, also in der ersten Staffel haben noch 2 andere mitgeschrieben, aber jetzt habe ich es alle fast selber geschrieben, bis auf 2 Damen, davon ist aber eine meine Tochter, die das zufälligerweise, die auch wie ihre Mutter Reporterin ist. Aber letzten Endes ist der Schießler für mich, obwohl er den Namen nicht mag, ein Rebell im Alltag. Er mag ihn deshalb nicht, weil im Rebell ist Krieg drin, ein Bell. Mhm. Und das sagt er, wäre er nicht.
Aber er ist ein Rebell, natürlich.
Na klar ist er das.
Ja. Und der Stefan Zinner spielt ihn ja ganz großartig, also den Find Hans Reiser in der Serie. Aber ich habe mir da überlegt, jetzt in der Vorbereitung, eigentlich hätte der Schießler das doch auch selber probieren können, oder? Haben Sie da mal drüber nachgedacht?
Ja, klar.
Und?
Ja. Naja, ich denke, dass es dann im Fiktionalen vielleicht schwierig geworden wäre. Wobei, er hat da nichts dagegen, wenn man ihn als Rampensau bezeichnet.
Nö, ist er ja auch.
Ist er ja auch. Und er ist jedenfalls in München 7, spielt er ja auch den Pfarrer in Heilig Geist. Und da ist er einfach perfekt.
Super Typ. Himmel, Herrgott, Sakrament, die 2. Staffel ist gerade am Start in der ARD-Mediathek. Mhm. Jederzeit und immer freitags 20:15 Uhr im BR-Fernsehen. zu sehen. Und für die wenigen, die es nicht wissen, da geht es eben um den Pfarrer Reiser und die Lisa, die sind jetzt dann offiziell ein Paar. So viel kann man, glaube ich, sagen in der zweiten Staffel. Er will sich aber trotzdem an den Zölibat halten und deswegen wird es halt dann letztendlich schwierig und der Kardinal ist sowieso sauer. Und dann geht es auch immer wieder bei ihnen ja um aktuelle Themen. Also Kirchenasyl ist mit dabei, lesbische Liebe ist mit dabei, unorthodoxe Gottesdienste, Beerdigungen der spezielleren Art. Ja. Ist Ihnen das immer ganz wichtig, dass solche aktuellen politischen, gesellschaftlich relevanten Themen mit drin sind oder passiert das beim Schreiben?
Na, sagen wir mal so, wenn es geht, dann geht's. Ja. Also wenn es glaubwürdig ist, dann funktioniert es. Aber dass ich jetzt, sagen wir mal, in erster Linie darauf aus bin, irgendwas Aktuelles als Aufhänger permanent herzunehmen und damit auch zeitaktuell bin oder so, das ist, sagen wir mal, nicht primär mein Anliegen, sondern mein primäres Anliegen sind schon die Figuren.
Wenn Sie schreiben, habe ich gelesen, dann gehen Sie so vor, in Ihrem Büro gibt es einen, auf 12 Meter Länge, glaube ich, Wandboards.
Ja.
Und da stehen dann, hängen dann Zettel dran, auf die Sie alles Mögliche schreiben.
Ja.
Erklären Sie uns mal, wie das passiert.
Das hat einfach etwas damit zu tun, dass man einen Überblick hat über den Handlungsablauf.
Ja.
Das sind lauter Boards, die man auch einzeln benutzen kann, aber in Serie haben sie eben 12 Meter. Oben sind die verschiedenen Punkte, um die es geht, sind die festgehalten, nämlich die Handlung und die Entwicklung der Figuren. Und das Tolle an der Geschichte ist, dass das alles auswechselbar ist. Also wenn ich jetzt mal hergehe und sage, ich sage jetzt ganz simpel mal, es kriegt eine Figur einen Eifersuchtsanfall, beispielsweise. Aha. Und das ist auf eine Handlung bezogen, dann kann ich das hier wegnehmen und nach hinten legen oder nach vorne legen und kann so mit der Handlung spielen.
Haben Sie sich das selbst auch ausgedacht?
Ich habe es mir teilweise selbst ausgedacht. Vor langer Zeit hatte ich mal einen Freund und der war Konzeptdesigner bei Disney.
Okay.
Und der hat gesagt, dass die da drüben so in der Form arbeiten. Und dann haben wir das, oder habe ich das dann für mich so entwickelt, dass es handhabbar ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn man meint, man bewältigt damit Themen, dann ist das falsch, sondern man muss ein Thema haben, dass es dort an die Wand kommt. Das ist der Punkt. Das heißt also, das Denken und Fühlen erspart es nicht.
Ersetzt es nicht.
Nein.
Okay, das wird wieder jetzt einige desillusionieren.
Ja.
Nur die Zettel richten es nicht an den Wandboards. Herr Bogner, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Sie wissen ja, ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf, das auch für Sie versucht. Den würde ich Ihnen jetzt geben. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann danach, ob Sie den unterschreiben können oder ob wir den zerreißen müssen. Bitteschön.
Ich versuch's mal. Ich heiße Franz Xaver Bogner und bin Heimatfilmer. Mit dem Prädikat Kultregisseur kann ich nicht so viel anfangen. Meine Geschichten spielen da, wo ich aufgewachsen bin, die Menschen beobachte und ihre oft unfreiwillige Komik verstehe. Meine Helden sind keine klischeehaften Strahlemänner in Lederhosen, sondern echte Typen und Alltagsrebellen. Was sie erleben, erzählt immer davon, was uns alle gerade bewegt. Geprägt haben mich die starken Frauen meiner Familie. Meine eigene Familie verdanke ich.
Meine eigene Frau?
Meine eigene Frau verdanke ich einer Hellseherin. Auch mit 77 bin ich immer noch ein Arbeitstier. Manchmal träume ich davon, ein ganzes Jahr einfach nichts zu tun und nur mein Seelenland Irland zu bereisen. Aber im Moment bin ich dazu viel zu beschäftigt.
Und?
Ja.
Steht Quatsch drin?
Steht kein Quatsch drin. Dieses oder jenes ist erweiterbar. Dieses oder jenes ist aufgrund der Kürze auch erklärbar. Aber es würde zu sagen, es steht nichts drauf, wo ich sage, um Gottes Willen.
Gut, es gibt einiges zu besprechen. Der letzte Satz, den ich da so flapsig hingeschrieben habe, aber im Moment bin ich dazu viel zu beschäftigt, um jetzt nur rumzureisen und nichts zu machen, das entspricht den Tatsachen. Mhm. Gibt es schon wieder ein neues Projekt?
Naja, ich arbeite dann an ein paar Geschichten, die ich unbedingt noch machen will, kann sie aber nicht so konkretisieren, dass ich sage, da geht es um dieses oder jenes im Speziellen. Das sind meistens so, wie soll ich sagen, so Gefühls- und Seelenzustände, die ich als Kind durchlebt habe und die ich gerne handlungstechnisch untersuchen würde.
Okay.
Weil ich habe sie eigentlich nur als emotionale Szenen oder Szenarien im Kopf.
Ja,
also aber es muss ja alles, hat ja seinen Grund davor und danach. Und meine ganze Familie mütterlich und väterlicherseits waren eigentlich Typen, die man im Normalfall als leicht verrückt bezeichnen könnte.
Leicht ist untertrieben?
Vielleicht da. Und ich würde einfach die Form und Leichtigkeit oder Schwere gern untersuchen, indem ich einfach zurückschaue, weil das ist etwas, was ich so gut wie überhaupt nicht beherrsche.
Ja.
Ich kann nicht zurückschauen, das kann ich nicht.
Warum?
Weil ich permanent nach vorne schaue. Das ist genau dasselbe, wo ich gesagt habe, ich kann auch nicht rückwärts fahren. Wenn ich in der Früh Brezen hole, dann fahre ich hin, aber ich fahre nicht denselben Weg zurück, weil das kann ich nicht.
Weil Sie immer was Neues
erleben. Mir wird schon schlecht, wenn ich den Rückwärtsgang einlege und mich dann umdrehen muss und überspiegel und so. Das ist mir so ein unangenehmes Gefühl. Und ich fahre dann einfach einen anderen Weg in einem Bogen, fahre ich dann zurück.
Es ist in gewisser Weise aber auch eine Metapher dafür, dass Sie ein gnadenloser Optimist sind, oder? Wenn man immer nach vorne schaut.
Ja, bin ich auch, ja. Das bin ich
auch. Auch in der momentanen politischen Weltlage?
Das finde ich nicht lustig. Also ich finde das einfach grauenvoll. Diese permanente Kriegstreiberei, und damit meine ich auch diese teilweise seelenlosen Menschen, die bewusst betreiben, dass es Krieg gibt, aus finanziellen Gründen, aus Gewinnsucht und so weiter und so fort. Oder aus Herrschsucht auch, das finde ich einfach grauenvoll. Man ist das ja im Grunde genommen, wenn man aus einer Zeit kommt, aus der ich komme, in der es im Grunde genommen eigentlich eher pazifistische Gedanken gab in der 68er Zeit und so weiter.
Nachkriegsgeneration, ja, 49
ja, geboren. 49 geboren. Das ist unvorstellbar eigentlich, wo es hier lang geht. Also diese Gedanken mit einer neuen Wehrpflicht und all das, also es ist schlimm.
Weil wir gerade über seelenlose Politik gesprochen haben, Seele ist ein gutes Stichwort. Irland ist Ihr Seelenland, das ist ein Zitat von Ihnen selbst.
Kann man sagen, ja.
Warum sind Sie von Irland so fasziniert?
Ich war zwei oder drei, weil das einfach so ein Land ist, wo die Sprache und auch die Seelenqualität der Menschen einfach ganz fantastisch und vor allen Dingen sehr, sehr poetisch ist. Ja. Ich habe immer gesagt, wenn jemand wissen will, wie eigentlich Lyrik entsteht, dann soll er nach Irland gehen, dann soll er schauen, soll er in einen Pub gehen und soll merken, mit welchen Schwingungen dort diese Sprache umgeht und wie die Leute miteinander umgehen und diese ganzen Lügengeschichten, die sich erzählen, die ja hohe Poesie ist und die auch eigene Dramatik haben. Das finde ich an diesem Volk total fantastisch.
Aber Irland muss noch warten, bevor Sie zumindest länger mal dahin reisen.
Vielleicht kann ich mal vielleicht 3 oder 4 Tage oder so.
Weil Sie ein Arbeitstier sind, immer waren.
Ja.
Sie betonen das ja immer wieder in unterschiedlichen Interviews. Ja. Woher kommt das? Einfach weil die Leidenschaft so groß ist zum Filmemachen? Oder weil Sie sich sonst so langweilen würden, weil Sie es zu Hause nicht aushalten? Was ist der Grund?
Also es ist so, mir war schon, ja, das ging schon los so mit den ersten 2 Jahren im Gymnasium, wo ich ja Fahrschüler war in Erding. Da habe ich gemerkt, dass mir sehr schnell langweilig wird. Und dann habe ich mich in dieser Zeit, kann man so sagen, so von 12 bis 15, wahnsinnig in die Bücher gestürzt und habe gelesen wie ein Verrückter, einfach um mitzukriegen, wo was anderes mehr los ist. Und das ist eigentlich, was das Lesen von Büchern angeht, was das Schreiben angeht, das ist eigentlich so geblieben. Und grundsätzlich kann man sagen, ist mir oft das geschrieben, erfundene, lieber wie die Realität.
Also ist es in gewisser Weise schon auch eine Flucht vor der Realität?
Ja, wenn es noch angenehm ist, dann ja. Wenn aber die Realität ruft, weil man dieses oder jenes machen muss, dann glaube ich, habe ich so viel Vertrauen zu dem, wo ich herkomme, dass ich genau weiß, was notwendig ist, um mit Realität umzugehen. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht versuche, dieser Realität da oder da zu entkommen.
Hat Ihre Frau, von der wir ja schon gelernt haben, dass sie so fantastisch kochen kann, jemals probiert, sie da zu ändern, will ich gar nicht sagen, aber dafür zu sorgen, dass sie ein bisschen kürzer treten, dass sie ein bisschen weniger machen?
Das eigentlich direkt gesprochen eher nicht.
Also hat sie alles richtig gemacht?
Aus meiner Sicht sowieso ist das klar. Also sie weiß beispielsweise, dass es mein Belastungslimit bei Urlaub beispielsweise sind 8 Tage und dann drehe ich ab.
Mein Belastungslimit bei Urlaub. Ich dachte jetzt, Sie sagen, mein Belastungslimit bei Arbeiten, bei Dreharbeiten sind irgendwie 6 Wochen oder was. Es geht um die 8 Tage Urlaub,
ja,
die sie Ihnen rauskitzeln muss.
Ja, so ist es.
Spektakulär.
Ja.
Apropos spektakulär. Herr Bogner, es gibt eine unglaubliche Geschichte, die Sie, soweit ich weiß, auch noch nie erzählt haben, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Und es soll eine Hellseherin dabei eine wichtige Rolle gespielt haben.
So ist es, ja.
Erzählen Sie uns diese Geschichte.
Das war, ich hatte den Auftrag, dass ich sozusagen über den Jahreswechsel hinweg einen Film mache über Zukunftspläne, Horoskoperie etc. und so weiter. Und da habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen über eine Hellseherin aus Dachau. Und dann habe ich die Redakteurin angerufen, das war meine Frau.
Also jetzige Frau.
Meine jetzige Frau, und habe sie eben danach gefragt und so weiter. Und dann hat sie mir die Adresse und so gegeben. Und ich wollte dann hingehen und sie besuchen. Jetzt kommt der Schnitt. Etwas, was ich nicht wusste, nämlich, dass die Hellseherin wieder meine Frau angerufen hat und gesagt hat, sie soll mich vorher anschauen, weil sie hat generell Probleme mit Leuten vom Fernsehen. So. Also hatte ich jetzt dann den Termin mit meiner Frau, mit der Sonja. Und anschließend hat sozusagen die das Okay gegeben, beziehungsweise der Wahrsagerin das Gefühl gegeben, dass sie das mich empfangen darf.
Dass der Bogen ja schon in Ordnung ist.
So ist es. Also bin ich da hingefahren und habe dieses und jenes erzählt, was wir gerne machen würden und so, und bin dann wieder gefahren. Daraufhin hat die Wahrsagerin wieder meine Frau angerufen und hat sie einbestellt, und ich fuhr dann auch hin, und dann hat sie gesagt, also eines ist klar, das geht in Ordnung, das mache ich, aber dir muss ich sagen, das ist der Mann, den du heiraten wirst.
Nein.
Und mit dem du 3 Kinder kriegst. Das ist kein Witz.
Und Ihre Frau hat erstmal gesagt...
natürlich mir gegenüber das verschwiegen.
Aber das hat sie Ihnen viel später dann erzählt.
Ja, später hat sie mir das erzählt, ja.
Krasse Geschichte.
Krasse Geschichte. Ja, außerdem war noch sehr schön, weil die Frau Schreiner, so hieß sie, ich glaube, das darf man hier sagen, weil die war damals schon sehr, sehr alt, und die hat mich gebeten, dass bei den Filmarbeiten, und sie war Kartenlegerin, ich ihr immer sage, welche Karte da liegt, weil sie angeblich blind ist, nichts mehr sieht. Aber sie hat eigentlich perfekt gesehen, das war nur die Geschichte, damit die ihre Rente so bleibt.
Aber letztendlich wurscht, weil sie hat zumindest... vorhergesehen, dass ihr zusammenkommen würdet und dass eure Ehe funktionieren würde.
Die kannte mich wirklich nicht.
Naja, wer weiß.
Ja. So, ja.
Ihr Filmleute, was man da glauben kann. Sie sind ja sowieso geprägt von starken Frauen. Also Ihre Mama, dann die Großmutter Elisabeth, Ihre Frau Sonja, dann die Töchter. Wie hat sich denn Ihr Frauenbild, Herr Bogner, über all die Jahre, Jahrzehnte verändert?
Konstant mit großem Kompliment.
Sie waren immer ein Mann der Frauen, der die Frauen aber zutiefst respektiert hat.
Ja, klar. Ja. Drunter geht es ja nicht. Also wenn ich alleine...
Naja, es geht ganz oft drunter.
Ja, klar, anderen, aber das sind dann einfach Sachen oder Männer, die sind uninteressant. Oder so. Außerdem interessieren mich natürlich in erster Linie Frauen, weil Mann bin ich selber. Ja.
haben Sie früher manchmal sich so überlegt, wie das wohl wäre, also mal für einen Tag oder für eine Woche zu tauschen? Egal, ob jetzt mit einer... tollen Frau oder mit der Mama oder mit der Oma?
Tauschen?
Ja. Nee, das wollten Sie nicht.
Nee, das wollte ich nicht.
Aber Sie wollten sie immer verstehen, die Frau.
Ja, scheitere natürlich dabei grandios.
Bis heute?
Bis heute. Ich kann nur sagen, also im Größerwerden und im Älterwerden, ich habe von nichts letzten Endes mehr gelernt als von der eigenen Frau natürlich, aber vor allem von meinen Töchtern. Denn das, was die so veranstalten, ab ihrem 4. oder 5. Lebensjahr veranstaltet haben, an Umgangsmöglichkeiten oder an der Art und Weise, wie sie mit Männern, mit Buben umgehen, wo ich mir dachte, Mann, kapierst du es jetzt endlich, wie es geht?
Also, aber das Selbstvertrauen
und gelernt.
Haben sie schon, und das Selbstvertrauen haben sie schon auch von ihnen. Sie sollen ja auch schon im zarten Alter von 5 sich das Schwimmen selbst beigebracht haben.
Ja, richtig, ja. Ja, klar. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte aus meiner Sicht, wenn man schwimmen kann, dass man selbst Vertrauen zu sich selbst hat, dass man das schafft.
Ja, aber normalerweise bringt man sich's nicht selber bei, sondern
hat einen
Schwimmlehrer oder die Mutter.
Ich war bei meiner Tante, die den Bauernhof hatte, und die waren bei der Ernte, und in einer Entfernung von ungefähr 500-600 Metern war ein Bach, der sehr schnell floss. Und dann habe ich es mir da selber beigebracht. Dann bin ich da rein, der war außerdem eiskalt. Und bin da rein und bin sozusagen mit dem Bach mitgelaufen.
Ja, heute würde man sagen, spinnst du, bist du deppert. Also, dass da keiner dabei war.
Nein, war niemand dabei. Und bin ich mitgelaufen und plötzlich habe ich gemerkt, das trägt mich. Und dann habe ich angefangen zu schwimmen.
Und dann konnten
Sie. Und ich kann auch jedem sagen, es gibt nichts Schöneres, als wie in einem Fluss schwimmen. Das ist
ja, aber liebe Kinder, nicht nachmachen, wenn ihr
uns gerade lauscht. Nicht,
ist nicht ohne Aufsicht.
Außer mit 3, 4 Schlauchbooten nebenher.
Stimmt es, dass Sie auch schon relativ früh, also nicht mit 5, aber so mit 11, 12, 13 schon Filmemacher werden wollten, Regisseur?
Nein, das stimmt nicht.
Stimmt nicht?
Nein. Bis ich 13 oder 14 war, da habe ich in erster Linie, so viel es geht, den Menschen zugehört. Ununterbrochen, ununterbrochen. Und je irrer die waren, umso lieber war es. Und ich habe gemerkt, je weniger ich mich einmische, so umso mehr höre ich. Und das habe ich irgendwann abgespeichert. Und mit 16 habe ich dann angefangen, relativ rabiat zu werden und sehr laut, bis hin zum Klassenclown, muss ich in aller Form sagen, weil ich einfach auch so gemerkt habe, wie fantastisch das ist, wenn man Leute bei ihrer selbstverständlichen, nicht eigengemerkten Komik erwischt. Ja. Und daher kam dann auch so ein ziemlicher Standardspruch auf dem Gymnasium und der hieß Bogner raus.
Ehrlich?
Weil ich immer rausgeflogen bin.
Von den Lehrern?
Ja.
Aber das ist eine interessante Entwicklung. Er ist der, der nur zuhört.
Ja.
Und das ist ja eine ganz wichtige Qualität, wenn man das so früh lernt,
ja,
das Zuhören.
Ja.
Und dann hin zum Klassenclown,
ja,
der auch,
ja,
über die Stränge schlägt,
ja,
und der die Lehrer provoziert.
Das hat ein bisschen was mit Pubertät zu tun.
Offensichtlich, wie bei den allermeisten. Aber wie kam es dann, dass Sie gesagt haben, ich möchte Filmemacher werden, ich möchte Regisseur werden?
Sagen wir mal, vor dem Abitur war das Kino. Weil ich bin ja schon mit 10, 12 immer ins Kino gerannt, weil das war die Verlängerung der Bücher, die ich gelesen habe. Dann habe ich das auch noch in Bewegung gesehen, wie es woanders zugeht oder so. Und dass es spannender ist und nicht so langweilig und so weiter. Und dann bin ich sehr massiv eben ins Kino gerannt. Stanley Kubrick 2001.
Clockwork Orange.
Clockwork Orange etc. Und da war klar, das will ich machen.
Haben Sie Sergio Leone eben damals auch im Kino gesehen? Also spielen wir das Lied vom Tod?
Habe ich im Kino gesehen. Ich glaube, so an dem, hier im Royal habe ich das so an die 10 Mal gesehen. Ich bin nicht einfach immer und immer und immer wieder rein. Und dann dachte ich mir, okay, das mache ich und nichts anderes. Da war ich 20.
Aha.
Und diese Form für Film und Filme machen und für Filme schreiben hält in der gleichen Intensität, wie es damals war, bis heute an.
Alles richtig gemacht.
Also,
was für ein Glück, wenn man so etwas findet, so eine Leidenschaft, so eine Begeisterung, ja, die ein Leben lang anhält.
Ich wollte nie irgendwas anders machen. Ich war auch nie irgendwie frustriert, dass ich sage, jetzt mache ich einen Kiosk auf oder ich fahre Taxi oder so, diese Geschichten, sondern ich wollte immer, immer nur Filme machen.
Sie haben vorhin schon über die Verbindung zwischen Musik und Film gesprochen, wie, ja, wichtig das ist. Sie sind ja geprägt auch von der Musik der 60er Jahre, also die Beatles nehme ich an.
Es ging los mit, im Jahr 62 war das mit Love Me Do von den Beatles und hat da was passiert. Und zwar permanent, eigentlich kann man sagen, bis ich über 30 war. Ja. Und hatte dann eben die Möglichkeit, in den Filmen mit Musik so zu kooperieren oder zu arbeiten, wie ich das Gefühl, dass der Song selber mir bereitet, zur Verstärkung von Szenen im Film hernehmen kann. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung bei Geschichten. Also ich muss sagen, in dem Moment, wo der Schnitt einigermaßen in die Richtung geht, dass die Musik passiert, dann, das finde ich...
Da freuen Sie sich schon am meisten.
Da freue ich mich schon drauf, weil eigentlich stinkt es mir, dass ich selber kein Musiker bin.
Haben Sie Louis Armstrong, haben Sie live gesehen?
Live oder? Gesehen, ja.
Beatles
3,5 Stunden Beatles live
Doors?
Gesehen. Das nicht gesehen, nein, nein.
Paul Anka?
Nein, Paul Anka auch nicht. Aber
was ist das, diese Geschichte mit dem Song von Paul Anka?
Die Geschichte ist schlicht und ergreifend, ist, dass meine Frau ist ja Musikerin per se, weil die hat schon als kleines Kind, aber das heißt ja, als Jugendliche und so, die hat fanatisch Trompete gespielt. Und ist also, sagen wir mal, hat die Begeisterung für Musik sozusagen aus ihr raus. Und sie kann es aber auch spielen. Ich kann es ja nicht spielen. Ich habe ein Schlagzeug gespielt, aber das kann man so nicht gelten lassen letzten Endes. Und das ist ein Song, das ist ein Lieblingssong von ihr. Bis heute.
Aber auch von Ihnen inzwischen.
Ja, ich stehe auf Paul Anka, stehe ich schon. Also das ist vor allen Dingen auch auf die Geschichte, dass es von ihm My Way ist und nicht von Herrn Sinatra selber und so weiter. Weil das ganze Zeug, die ganze Welt von der Musik, mit der man schlagartig mit 12 Jahren eigentlich überrollt und begeistert wurde, das ist eigentlich auch für mich bis heute geblieben. Und es gibt so ein Ritual in der Familie, beispielsweise am ersten Weihnachtsfeiertag ist es so, dass alle eigentlich in einem relativ großen Wohnzimmer sitzen und da gibt es so eine automatische Musikanlage und dann muss jeder immer einen Song ansagen.
Super Spiel. Ja.
Und das dauert dann wirklich oft bis 2 in der Früh. Und die Kinder sind da genauso drauf und so weiter.
Aber sind es bei Ihnen nur Songs dann aus den 60ern, 70ern oder auch aktuelle Songs?
Also was ich sehr gern mag, und das habe ich einfach eigentlich gelernt von der Art und Weise, wie ein Lieblingsregisseur, also Filme, die mir gerne anschaue, von David Lean. Wie der mit Songs umgeht, und zwar exakt nur Songs aus den 50ern. Und weil da hat er so einen eigenen, also eigenen Wahn drauf, also Blue Velvet zum Beispiel und so. Ne? Und deshalb begeistert mich diese Musik aufgrund ihrer Originalität ungeheuer. Und da gehört Paul Anka gehört da mit dazu.
Aber so mit der modernen Pop-Rock-Musik können Sie wenig anfangen. Ein
bisschen Britpop mag ich ganz gerne.
Oasis,
ja. Obwohl ich sie nicht ausstehen kann, aber sie erinnern ein bisschen an die Beatles.
Ja.
So an Revolver oder so an diese Geschichten.
Das ist spannend, wie eine Karriere oder wie ein Mensch so wird, wie er wird. Diese frühe Sozialisation, gerade mit Musik, ist ja ganz prägend und ganz entscheidend auch. Und man spürt es ja auch in Irgendwie und Sowieso. Da ist ja Musik auch etwas, was ganz wichtig ist. Ich meine, die meisten werden noch wissen, dass Otti Fischer mit dabei war, Emma Wepper, der Toni Berger war mit dabei, Olivia Pascal war mit dabei. Und es gibt, und das wusste ich nicht, das habe ich jetzt gelernt in der Vorbereitung, ein paar Szenen, von denen Sie sagen, die würden Sie nie wieder so drehen. Wissen Sie, worauf ich anspiele?
Ja, also es sind diese extrem gewaltigen Autocrash-Szenen.
Es gibt eine Stunt-Szene mit so einem Bus.
Ja.
Und die Legende geht, da muss ein Notarzt ja immer mit dabei sein, falls dann irgendwas schief geht.
Ja.
Und der soll gesagt haben,
er stand neben mir.
Ja.
Und der Stunt war so, dass der Bus abstürzt, den Hang runterstürzt und sich 12-mal überschlägt. Und der Witz an der Geschichte ist, der war bemannt.
Ah, da war wirklich ein Stuntman drin, ja.
Da war der Stuntman war drin, der hatte einen riesen Käfig gebaut und so weiter und so fort. Und der Notarzt stand während des Drehs neben mir. Und ich war auch eigentlich überwältigt von der Brutalität von dieser Geschichte. Und dann sagte er neben mir ganz leise für sich, ihr seid alle doch total wahnsinnig.
Da wussten Sie alles richtig.
Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, also... Das ist das eine, ne? Und die anderen Busgeschichten auch. Und ich finde da, wir hatten ja keine Tricks und so weiter. Wir haben das ja live durchgezogen. Aufgrund von Hermann Joha, der das ja alles gemanagt hat oder so. Und ich finde, das war's irgendwie jetzt. Und ich habe auch keine Lust, dass man das nochmal dann so macht.
Aber das würde heute keiner mehr so machen.
Das würde keiner mehr. Das würde sich auch kein Mensch mehr trauen.
Auch dieses legendäre Ochsenrennen.
Ja.
Otti Fischer als der Quickly. Das war ja echt.
Das war echt, ja. Der war, also damit man das machen konnte, mussten wir das anmelden als Sportveranstaltung. Dann war das aber so, dass die gesagt haben, ja, aber das ist ja kein Sport, Ochsenrennen. Da haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir es halt zum Sport. Und dann waren das sozusagen die oberbayerischen Meisterschaften im Ochsenrennen, damit wir das so stattfinden lassen konnten. Und original, das sieht man im Schnitt, weil wir es so geschnitten haben, wurde er Zweiter. Original. Aber wir haben es so geschnitten, dass er Erster halt wurde. Ne? Deshalb siehst du da im Start diese Fahne da so hochgehen. Und die haben wir im Detail gedreht, weil unten der andere gewonnen hat und der Otti Zweiter war.
So Sie haben das gefaked.
Ja, ein bisschen.
Dass der Otti Bayerischer Meister im Ochsenrennen.
Ja, genau. Das ist ja dann noch bis heute. Es wird ihm wahrscheinlich nichts mehr geben, aber.
Das sind Titel, die nicht jeder hat.
Nein.
Wie haben Sie es geschafft?
War übrigens auch, hatte auch, weil damals war die Sonja, meine Frau, war in Dachau draußen bei der Süddeutschen Zeitung und die hat mir überhaupt das Ochsenrennen gebracht, sonst wäre ich da gar nicht, dass es das gibt. Und dann haben wir das so entwickelt und nach irgendwie und sowieso rein.
Wie haben Sie es geschafft, Herr Bogner, über all die Jahrzehnte, muss man ja sagen, die Sie so erfolgreich sind, das sind ja nun 4 Jahrzehnte. 40 Jahre erfolgreich, so bei sich zu bleiben und nicht auszuflippen, abzuheben, durchzudrehen, was ja nun nicht sehr ungewöhnlich ist in der Branche.
Sagen wir mal so, das hat mit Sicherheit etwas damit zu tun, dass ich sozusagen mein zweites Standbein ist und bleibt die Familie. Und ich habe allein schon, denke ich mir, also vor meinen Töchtern, die hätten mich ja ausgelacht, wenn ich da plötzlich irgendwie mich einer Hauptdarstellerin hingegeben hätte, und ich sagte, spinnst du wohl oder so. Jedenfalls, das ist so geerdet, die Familie ist so geerdet, und das ist in erster Linie eigentlich auch meiner Frau zu verdanken, weil der kann man mehr oder weniger nichts vormachen.
Was wären wir ohne unsere Frauen?
Also ja, da, relativ wenig, muss ich sagen. Ja. Weil, ich will jetzt sagen verloren, aber schon ein bisschen desorientiert.
Ich wäre verloren,
ja.
Ohne meine.
Ja.
Aber besser wird es jetzt sowieso nicht als mit diesen Bekenntnissen, Herr Bogner. Bedanke mich sehr für das Gespräch, großes Vergnügen. Es gibt Himmel, Herrgott, Sakrament natürlich in der ARD-Mediathek zu sehen, wenn man immer man möchte, und immer freitags 20.15 Uhr im BR-Fernsehen. Und demnächst mehr von Franz Xaver Bogner, da bin ich mir sehr sicher. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.